anderes hier. Du hast nichts zu suchen hier.
Ist das Thema der heutigen Predigt. Und so einen Rauschmiss habe ich hier auch bildlich mal dargestellt. Wobei das in der Geschichte, um die es gleich gehen wird, ein bisschen anders aussieht als hier. Mit diesen Worten oder ganz ähnlichen Worten, raus hier, du hast hier nichts verloren. Ach nee, das brauchen wir noch nicht. Lass mir das Bild. Hat Jesus die Tierhändler und Geldwechsel aus dem Tempel in Jerusalem geworfen. Um diese Geschichte geht es. Natürlich hat er es nicht auf Deutsch gesagt, das war in Aramäisch. Und so stelle ich es mir vor, auch mit einer gehörigen Portion orientalischem Temperament. Da hat er keine diplomatische Zurückhaltung geübt, hat nicht Political Correctness an den Tag gelegt, so nach dem Motto, oh ihr lieben Tierhändler, oh hochverehrte Geldwechsler, würdet ihr bitte die Freundlichkeit haben, diesen Raum zu verlassen? Er ist eigentlich nicht für Geschäfte bestimmt, sondern zum Gebet gedacht. Nein. Nein, 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 hier wurde Jesus richtig rabiat. Er wurde laut. Er wurde gewalttätig. Jesus, der Gewaltlosigkeit gepredigt hat und gelebt hat, er wurde hier gewalttätig. Wie passt das zusammen? Der sanftmütige Friedensbringer, den wir auch gerade mit diesen Liedern angebetet haben, er wird hier in dieser Situation zum aktiven Randalierer. Der Zimmermann aus Nazareth, der gelernt hat, Möbel aufzubauen, er hat hier die Möbel der Geldwechsler zerlegt. Wie haben wir diesen Text zu verstehen? Ach ja, der Text. Sehen und hören wir uns das mal an. Alle vier Evangelisten berichten von diesem Ereignis, jeder Evangelist so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und ich habe uns jetzt mal die Überlieferung von Matthäus herausgesucht. Steht im 21. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Da heißt es, und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Hören wir uns diesen Text auch nochmal auf Farsi an. Scharia, wo bist du? Ja, kommst du mal nach vorne und liest uns diesen Text in der persischen Landessprache.
Guten Morgen. در آنجا عیسی به داخل خانه خدا رفت و کسانی را که در صحن خانه خدا خرید و فروش می‌کردند بیرون نمود و میزهای صرافان و بساط کبوتر فروشان را برهم زد. عیسی به ایشان گفت کتاب آسمانی می‌فرماید که خانه من خانه دعاست ولی شما آن را خانه دزدان ساخته اید. در همان حال نابینایان و فلیجان نزد او به خانه خدا آمدند و او همه را شفا داد.
Vielen Dank, Sharia. Man fragt sich natürlich, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieser heilige Ort, und wir haben auch gerade das Lied gesungen, heilig, heilig, dass dieser heilige Ort, dieser Tempel, so zu einem Kaufhaus, so zu einem orientalischen Bazar entartet ist. Einige Informationen dazu, die ich nachgelesen habe. Der Tempel war nicht nur ein sehr eindrückliches Bauwerk mit vielen Nebengebäuden, die dazugehörten. Zu ihm gehörte auch ein Heer von Tempelbeamten, von hohen Priestern, von Priestern bis hinab zu Türhütern, Wächtern, Aufräumern und Putzmännern. Also die Frauen durften nur bis zu einem bestimmten Punkt und danach mussten die Männer putzen. Ob ihnen das immer so gefallen hat, weiß ich nicht. Aber die Frauen durften da nicht rein. Und der Tempel war eigentlich ein bedeutender Wirtschafts- und Tourismusfaktor, ein regelrechtes Unternehmen. Viele Leute lebten von dem Tempeldienst und den zahllosen Einrichtungen und Geschäften, die dazugehörten. In diesem Tempelbezirk durfte auch nur in jüdischer Währung, nicht etwa mit römischem Geld, bezahlt werden. Und insbesondere zu den hohen Festen, Laubhüttenfest und ähnlichem, pilgerten viele Juden aus allen Herrenländern nach Jerusalem, um hier zu beten und um hier ihre Opfergabe darzubringen. Nach dem alttestamentlichen Gesetz, nach der Tora, mussten die Opfertiere, in der Regel Ochsen, Schafe und Tauben, für den Tempelkult makellos sein, ohne irgendeinen Fehler. Und deswegen wurde den Pilgern im Eingangsbereich des Tempels geeignete, kultische, reine Tiere zum Kauf angeboten. Und Geldwechsler tauschten dann die gebräuchlichen Umlaufmünzen, je nachdem, woher die Juden kamen, in tyrische Doppeldrachmen um, so habe ich nachgelesen. Und das war die alleinige Währung, die in diesem Tempelbezirk Geltung hatte. Nur mit diesen Münzen konnte die vorgeschriebene Tempelsteuer entrichtet werden und man benötigte sie natürlich, wie gesagt, auch zu dem Kauf der Opfertiere im Tempel. Warum nur diese jüdische Währung? Das hatte, so habe ich nachgelesen, rein monetäre Gründe. Der Silbergehalt in diesen tyrischen Münzen war stabiler als der Silbergehalt bei den römischen Provinzialmünzen. Die Tätigkeit der Wechsler, die zum Tempelpersonal gehörten, war also gewinnorientiert. Darum ging's. Cash. Und die Evangelisten berichten eindeutig davon, weil sie von diesem Berufen sprechen, der Geldwechsler. Es waren Geschäftsleute. Und daneben vergaben diese Geldwechsler und die Händler möglicherweise auch Kredite für den Kauf der häufig sehr teuren Opfertiere. Die Preise für Opfertauben, die als das typische Opfer der Armen galten, richteten sich dann nach den stadtbekannten Kursen. Und die Tempelbehörde arbeitete sehr eng mit den Produzenten, mit den Geldhändlern, mit den Tierhändlern zusammen, die den Tempel dann mit kultisch reiner Opfermaterie, sage ich mal, denn es gehört nicht nur Schlachttiere, sondern auch Mehl, Wein und andere Naturalien dazu, belieferten. Also soweit mal die ganzen Infos, dass man das so geschichtlich, historisch ein bisschen einordnen kann. Als ich das nachgelesen habe, dachte ich, aha, so ist das also. Aus dem wahrscheinlich gut gemeinten Ursprungsgedanken, die Pilgern, die von weit her kommen und nicht unbedingt ein makelloses Opfertier mitbringen konnten, um denen das darbringende Opfer zu erleichtern, hat man die Tiere dann in der Nähe des Tempels angeboten. Aber daraus ist dann dieser orientalische Basar geworden, mitten im Tempelgebiet. Also ich kann mir das richtig vorstellen, bei unseren Reisen in den Orient oder in muslimische Länder, da auf den Basaren, das ist eine Lautstärke, das ist ein Hin und Her, ein Gefeilsche und so weiter. Also es kann ich mir so richtig vorstellen, dass es so ähnlich im Tempelbezirk war. Tempelbezirk, schauen wir uns das mal kurz an. Das ist ein Foto aus der Wuppertaler Studienbibel. Und da sehen wir ganz oben das eigentliche Tempelgebäude, das Allerheiligste sozusagen. Und davor hat man den Vorhof, in dem dann geopfert worden ist, zu dem dann auch nur die Männer Zutritt hatten. Und davor ist dann der Hof, wo die Frauen auch Zutritt hatten. Und wenn man dann noch weiter nach unten geht, da steht da schöne Pforte, dann kommt man so auf einige Treppen. Und dann gibt es auch noch den Vorhof der Heiden. Seht ihr das hier, das ganz unten? In drei Sprachen stand auf den Stufen Zutritt für Heiden verboten. Die durften nur bis dahin. Weiter ging es nicht. Es war ja ein heiliger Ort. Also, ich merke dabei schon irgendwie so zwei Dinge. Ein heiliger Ort, man achtet penibel drauf, dass da keine Heiden reinkommen, aber gefeilscht werden konnte um jedes Opfertier. Verkauft werden konnte, der Mammon konnte fließen. Das stand irgendwie nicht im Widerspruch zu dem Gedanken, dass es ein heiliger Ort ist. Verblüfft mich etwas. Dieser Verkauf und diese Geldwechselerei war wahrscheinlich im Vorhof der Männer, das seht ihr rechts oben, Vorhof der Männer, so unter diesen Kolonnaden, dann hatte man es mit dem Tier nicht mehr so weit bis zu diesem Opferaltar. Ich schaue gerade mal, wo ich bin hier. Ja, es ging um den Profit. Es ging um das Geschäft. Es musste natürlich auch, jeder Händler musste hier Konzessionsgebühren bezahlen, wenn er hier im Tempelbezirk was verkaufen wollte. Außerdem waren natürlich Tempelsteuern zu entrichten. Begüterten wurde nahegelegt, bei einem Erbe den Tempel zu berücksichtigen. Und schließlich wurde von den Gläubigen erwartet, dass sie auch durch eine Spende in den Opferkassen ihren Beitrag an den Betrieb des Tempels leisten. Haben wir heute eigentlich die Sammlung gemacht? Also, gut. Fällt mir gerade so ein. Wir merken dabei, es geht gar nicht um die Liebe Gottes hierbei. Das war nicht der Antrieb dieses ganzen Geschehens. Sondern, ich glaube, es war so das Sicherheitsbedürfnis. Man bezahlte mit Geld, man kaufte sich buchstäblich frei. Der Geldgott Mammon regierte hier im Tempel von Jerusalem. So müssen wir das zusammenfassen. Und wenn ich an die Kirchengeschichte denke, dort hat sich nicht viel verändert. Du warst genauso. Es gibt genügend Beispiele, wo Frömmigkeit, Glaube einerseits mit Geschäftsgebaren Hand in Hand gingen. Im 15. Jahrhundert predigten die Dominikanermönche überall, wo es Christen gab, wenn das Geld im Kasten klingt, hui, die Seele in den Himmel schwingt. So ist es überliefert worden. Und Martin Luther ging zu Recht dagegen vor. Vielleicht mit einem ähnlichen Temperament, wie Jesus gegen diese Händler im Tempel vorging. Und hat sich leidenschaftlich, Martin Luther hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass dieser Ablasshandel zum Ende kommt. Aber ich denke auch heute regiert eigentlich hauptsächlich der Geldgott Mammon in unserer westlichen kapitalistischen Welt. Ich nehme wahr, dass die Politiker sich eigentlich immer wieder den wirtschaftlichen Interessen unterordnen. Und ich nehme auch wahr, dass aus der hochgepriesenen sozialen Marktwirtschaft immer mehr eine unsoziale Marktwirtschaft wird. Ich sehe sehr viel Ungerechtigkeit. Und auf der anderen Seite geht es den Wirtschaftsleuten immer nur um ihren Profit. Es ist gut, dass die Kirchen und auch unabhängige Werke, soziale Werke immer wieder auf diesen Missstand hinweisen und sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Aber kommen wir zurück zu unserem Bibeltext. Mit diesen Hintergrundinformationen ist es für mich klar geworden, nachvollziehbar geworden, warum Jesus hier so handelte. Aus diesem heiligen Ort des Tempels, der ein Ort der Stille, der Besinnung, des Opferns, des Gebets sein sollte, ist wie gesagt ein orientalischer Basar gegangen, wo es nur noch um Profit gegangen ist. Da ist die Leidenschaft Jesu durchgebrochen und hat für eine göttliche Ordnung gesorgt. Und ich finde es bemerkenswert, in diesem Bericht von Matthäus, steht nur bei Matthäus, dass Jesus direkt nach diesem, ich sag mal, leidenschaftlichen Ausbruch, und er hat nicht nur diesen Missstand gesehen, dass hier Geld regierte, er hat auch einen anderen Missstand gesehen. Er sieht die sozial Unterdrückten, er sieht diejenigen, die an der Seite gedrängt waren, er sieht die Lahmen und die Blinden. Und er geht zu ihnen hin und er heilte sie. Das steht direkt ein Satz später, direkt hinterher. Jesus sieht hier beide Missstände und er begegnet beiden radikal. Den Missstand des Geschäftsgebarens, den Missstand der Benachteiligten. Und dieser Not der Benachteiligten begegnet er mit seiner göttlichen Liebe. Und diese göttliche Liebe schließt das Heil und auch die Heilung und auch die Heiligung des Menschen mit ein. Weg mit dir! Was du sagst, ist nicht von Gott, sondern von Menschen. Hat Jesus auch zu Petrus in ähnlich ziemlich barschem Ton gesagt. Was war geschehen? Jesus fragt in einer Situation seine Jünger, für wen sie, die Jünger, eigentlich ihn, Jesus, halten. Und Petrus spricht dieses bekannte Bekenntnis aus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bestätigt das. Ja, du hast recht. Und das haben dir nicht Menschen offenbart, das hat dir offensichtlich der Geist Gottes offenbart. So reagiert Jesus darauf. Und er lobt Petrus dafür und sagt dann zu ihm, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist ein paar Kapitel vor dieser Tempelreinigung, Matthäus Evangelium Kapitel 16, Verse 18 bis 19. Jesus spricht also hier, er beruft Petrus für einen besonderen Dienst und er spricht ihm Gottes Segen zu. Und direkt danach erklärt Jesus seinen Jüngern, was kommen wird. Er lässt sie nicht im Unklaren über seine eigene persönliche Zukunft. Er erklärt ihnen, dass er, Jesus, von den Ältesten und den Hohenpriestern gefangen genommen wird, dass er gefoltert werden wird, dass er getötet werden wird und dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und diese Aussicht gefällt dem Petrus überhaupt nicht. Nein, 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 das kann doch nicht sein. Und Petrus nahm Jesus beiseite, fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Es war ein empathischer Gedanke. Herr, ja, das ist nicht gut, wenn dir so viel Leid zugeführt wird. Das ist nicht gut. Nachvollziehbar. Aber dann erfolgt dieser erwähnte Rausschmiss dieses menschlichen, aber nicht göttlichen Gedankens und Jesus wird auch hier sehr deutlich, unfreundlich fast. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Auch hier handelt es sich um einen Rausschmiss. Achten wir auf die Parallelen. Jesus reinigte den Tempel in Jerusalem, indem er die Händler und Geldwechsler von dem heiligen Ort verjagte. Und Jesus bereinigte die Gedankenwelt in Petrus, indem Jesus diesen Gedanken befiehlt zu verschwinden. Bedenken wir dabei noch folgende biblische Wahrheit, die Paulus in seinen Briefen formuliert, dass unser Körper und auch der Körper des Petrus ein Tempel des Heiligen Geistes war, beziehungsweise bei uns ist. Im 1. Korintherbrief formuliert das Paulus so, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein heiliger Ort, wie der Tempel in Jerusalem. Raus hier, du hast nichts zu suchen hier. Das habe ich zu meinem Krebsgeschwür gesagt, nachdem ich Ende Februar diesen Jahres die Diagnose meines Arztes erfuhr, dass ich eben Darmkrebs habe. Ja, mir war in dem Moment klar, auch mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieses Krebsgeschwür gehört da einfach nicht hinein. Gehört in keinen menschlichen Körper. Und doch ist es da. Und ich bin sehr dankbar, dass ein gutes Ärzteteam eine Woche nach dieser Diagnose dieses Karzinom in einer Operation entfernt hat. Auch hier war es notwendig, sofort und radikal zu reagieren. Dieser Krebs ist lebenszerstörend und musste gleich entfernt werden. Ich habe vorher nichts gemerkt davon, gar nichts. Ich hatte keine Beschwerden, keine Schmerzen, fühlte mich fit, es war gar kein Problem. Und doch hat sich in meinem Körper, in diesem Tempel des Heiligen Geistes, etwas ja, Lebenszerstörendes eingeschlichen. Und es hat sich langsam vergrößert. Ja, Irgendwann hat sich auch aus dem gut gemeinten Ansatz, Opfertiere im Tempelbereich den Pilgern anzubieten, ein so lukratives, großes Geschäft entwickelt, dass es anfing, das geistliche Leben in diesem Tempel zu zerstören. Merken wir die Parallelen der Zerstörung? Und Jesus ist dann hingegangen und hat das beendet. Meine Ärzte haben das Unwesen dieses Krebses beseitigt. Und aus der Tatsache, wie gut die OP und der anschließende Heilungsprozess bei mir bisher verlaufen ist, sehe ich sehr, sehr deutlich, dass nicht nur Menschen, sondern der höchste Gott alleine seine heilende Hand auch auf mich gelegt hat. Ja, das gehört zusammen. Der Rausschmiss und die Heilung. Bei mir persönlich, aber auch im Tempel, wie wir es gehört haben. Jesus schmiss die Händler raus und heilte die Blinden und Lahmen. Diese Gedanken zu dieser Predigt kamen mir noch im Krankenhaus Anfang März. Und ich habe es jetzt eigentlich so in den letzten 2 Tagen oder hauptsächlich heute Morgen so ausformuliert. Hier, du hast hier nichts verloren. Wo musst du dir das vielleicht persönlich fragen oder sagen? Wo sind in deinem und in meinem Leben Dinge, Gedanken, Angewohnheiten, Süchte, die letztlich irgendwo lebenszerstörend sind? Die gegen dein Leben arbeiten, so wie es eigentlich von Gott gemeint ist. Sei es körperliche Dinge, seelische Dinge, geistliche Dinge, es ist egal. Wenn du das erkennst, musst du den Entschluss fassen, diese Dinge aus deinem Leben zu schmeißen, nicht weiter mit dir herumzuschleppen. Mitunter brauchst du vielleicht auch professionelle Hilfe, so wie ich. Ohne Ärzte hätte ich das Karzinom nie entfernen können, ist ja klar. Aber vielleicht brauchst du auch Hilfe in Form von Seelsorgern, von Therapeuten oder wie gesagt durch Ärzte bei mir. Aber der Anfangsimpuls muss von dir ausgehen. Ja, ich will das ändern. Wir haben es auch gesungen vorhin, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Du kannst mich verändern. Wo haben sich negative Gedanken in dir breit gemacht, die das menschliche Miteinander vielleicht zerstören oder dem im Wege stehen? Vielleicht gibt es auch Prägungen und Erfahrungen, tiefe Erfahrungen, die sich negativ auswirken. Das muss nicht so bleiben. Das kann entfernt werden. Wo haben sich in deinem Leben Dinge eingeschlichen, die Bremsen sind, die deine Lebensfreude irgendwo dämpfen und die letztendlich dann eben auch lebensfeindlich sind? Ich denke da auch an dieses Bild von den Füchsen im Weinberg. Es ist uns überliefert im Alten Testament, im Hohelied. Da heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die uns die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Ich habe nachgelesen, wenn die Frühjahrsmonate anbrechen, beginnt in den Weinbergen die Weinblüte. Die geht vergleichsweise schnell vorüber, es ist nur ein kurzes Zeitfenster. Und wenn man nicht aufpasst, kriegt man diese weiße Blütenpracht überhaupt nicht mit. Und in diesem Weinberg, der uns im Alten Testament beschrieben wird, hatten sich also kleine Füchse eingeschlichen, die in der Blütezeit den ganzen Weinberg verwüsten, indem sie die Triebe, die Blätter, die Blüten auffressen, vielleicht auch die Wurzeln untergraben. Und das Resultat davon ist, dass keine Frucht geerntet werden kann. Und dieses Bild hat mich auch sehr angesprochen. Und ich bitte euch, darüber nachzudenken. Was sind vielleicht in deinem Leben so kleine Füchse? Das passt zu den Gedanken, die ich vorher gesagt habe. Lass uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, wo wir genau darüber nachdenken. Und wenn dir etwas aufgefallen ist, etwas auffällt, dann bete in deinem Innern, raus aus meinem Leben. Wir neigen uns zur Stille.
Danke, Jesus, dass du
das Leben willst und dass du willst, dass unser Leben auch in der ganzen Fülle sich entwickeln kann. Und alles, was sich dem im Wege stellt, Herr, das soll aus unserem Leben verschwinden. Und da bitten wir dich um deine Kraft. Wir bitten dich auch um deine Hilfe, diese Dinge zu sehen, wahrzunehmen. Und dass du uns dann die Kraft gibst, dass wir uns dem entgegenstellen können. Wir bitten dich um Hilfe von Menschen, wenn wir alleine damit nicht klarkommen. Und danke, Herr, dass du unser Heil bist und dass du willst, dass wir heil werden in jeglicher Beziehung. Du bist ein guter Gott und willst, dass deine Güte sich in unserem Leben überall Raum macht. Hab Dank dafür. Amen. Ein letzter kurzer Gedanke. Immer, wenn wir etwas aus unserem Leben, aus unserem Inneren entfernt haben, dann ist es wichtig, diese entstandene Leere zu füllen. Zu füllen mit der göttlichen Liebe, mit der göttlichen Kraft, mit der göttlichen Freude. Zu füllen mit dem Heiligen Geist.